Warum ist es wichtig, sich als Frau politisch zu engagieren?
Es ist einfach so, dass wir nichts geschenkt kriegen. Also ich glaube, wenn wir uns unsere Rechte, wenn wir uns Gleichstellung, wenn wir uns Inklusion nicht aktiv nehmen, dann wird sie uns niemand auf dem Silbertablett präsentieren. Und das, finde ich, ist der Grund, warum wir ja alle mehr in die Politik gehen sollten.
Das sagt Judith Vogt. Sie ist Fantastikautorin und offensichtlich politisch engagiert.
Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 91. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
Ich bin Barbara Streidel und bevor ich den Weg freimache für das Gespräch mit Judith Vogt über die Bundestagswahlen und die Wichtigkeit von Frauen an der Politik teilzuhaben, gibt's noch eine ganz kurze zeitliche Einordnung. Laura und ich haben mit Judith kurz nach dem tragischen Ereignis in Aschaffenburg gesprochen. Da waren wir alle drei noch ziemlich entsetzt von diesem Messerangriff eines möglicherweise psychisch Erkrankten mit Migrations-, mit Flucht- und Abschiebehintergrund auf eine Kindergruppe, bei der ein Mann und ein Kind getötet wurden und weitere Personen verletzt worden sind. Erst nach unserem Gespräch kam es dann zu der Abstimmung im Bundestag hinsichtlich einer Verschärfung der Migrationspolitik, also dieser von vielen als historischer Moment bezeichnete Augenblick, in dem ein Antrag der Union mit Hilfe von FDP und AfD angenommen wurde. Da gab es dann viel Kritik an Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Über Friedrich Merz haben Laura und ich auch mit Judith Vogt gesprochen, aber eben erst vor dieser Abstimmung. Jetzt aber rein in das Gespräch.
Hallo Judith.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich hier sein darf.
Ich darf dich kurz vorstellen. Du lebst in Aachen, du bist verheiratet, du bist Jahrgang 1981, Fantastikautorin. Wir haben dich mit deinem Roman, den du zusammen mit deinem Mann Christian geschrieben hast, mit Schildmaid schon bei uns im Podcast gehabt. Den verlinken wir in den Shownotes, also den Podcast. Da geht's auch natürlich um den Roman. Und du hast uns geschrieben, wir haben quasi Hörerinnenpost von dir bekommen, als wir mit Alexandra Zykunow über Parteienverdrossenheit gesprochen haben. Nämlich darüber, dass ihrer Meinung nach keine wichtige Partei in Deutschland Familienthemen ausreichend aufgreift. Was hat dich dazu gebracht, uns zu widersprechen?
Also wir dürfen uns nicht in diese Verdrossenheit, ich verstehe die Verdrossenheit total, wir dürfen uns in die Verdrossenheit nicht insofern zurückziehen, dass wir uns unserer eigenen Handlungsermächtigung irgendwie entziehen. Also dass wir halt irgendwie sagen, es bringt doch alles nichts und niemand tut genug für uns und deswegen, weiß ich nicht, sind wir jetzt sauer im Internet oder so. Ne? Also ich bin auch viel und ich möchte nicht sagen gerne sauer im Internet, aber ich weiß, dass das schon auch ein Weg ist, den ganzen Scheiß irgendwie zu bewältigen. Aber ich glaube, wir müssen auch entschlossen und wütend, aber auch mutig außerhalb davon sein und den Schritt nach vorn irgendwie wagen.
Weil du das Machen angesprochen hast, ich würde gern einen kurzen Werbeblock hier einschieben. Wir haben nämlich eine Frauenstudienveranstaltung online, eine der wenigen, die wir noch online machen, das Denk zu Hause, am 27.02. Das heißt, falls ihr nicht aus München seid, könnt ihr auch gerne dabei sein. Und zwar geht's da um die Wahl. Wahlspezial ist der Titel. Was brauchen wir jetzt? Wie können FeministInnen miteinander solidarisch sein? Was können wir tun?
Und ihr könnt auch sehr gerne sauer sein im Internet, wenn ihr zu unserem Denk zu Hause kommt. Alle Infos, wie ihr dabei sein könnt, wie ihr euch anmeldet und so weiter, gibt's auf der Website von den Frauenstudien München. Und unbedingt dranbleiben an dieser Episode, denn unsere Gästin Judith Vogt hat ganz am Schluss, also wenn's so aussieht, als wäre alles vorbei, dann ist es noch nicht vorbei, denn dann hat sie noch einen Buchtipp, die Fantastikautorin Judith Vogt. Judith, du bist schon bei den letzten Bundestagswahlen, also 2021, zu den Grünen in Aachen dazugegangen. Du hast bei der Organisation mitgeholfen, vom Plakatekleben bis zum Pressetexte schreiben. Ja, und dann hast du dich vor allem in der feministischen Arbeitsgruppe, so heißt die heute, als Leitung engagiert. Bis jetzt. Und jetzt wurden die Bundestagswahlen vorgezogen und im Herbst kommen dann noch Kommunalwahlen in Aachen. Ich kann mir denken, du hast viel zu tun. Und ja, Laura und mir ist es übrigens sehr wichtig, dass wir hier nicht deinen Wahlkampf unterstützen, sondern wir wollen vor allem von dir hören, warum du das machst. Also, Stimmen holen. Für dich, darum geht's jetzt nicht.
Mich kann man auch grundsätzlich eher nicht wählen, weil ich gar nicht so interessiert bin an so Posten und Kandidatur. Die Grünen boten für mich persönlich einen Raum, wo ich gedacht habe, da sind Leute, die meine Werte teilen, Leute, wo ich mit feministischen Themen auch hingehen kann und kann mir sicher sein, die haben davon schon mal gehört. Die arbeiten selber vielleicht schon seit Jahrzehnten in dem Bereich. Die belächeln das nicht oder so, ne? Sondern das gehört so zum ganz inhärenten Kern. Und das war für mich auch so einer der Gründe, weshalb ich gedacht habe, das ist so der richtige Ort, um vielleicht es mal so zu versuchen, ohne die Absicht irgendwie zu kandidieren, sondern wie gesagt, einfach wirklich Basisarbeit zu machen. Ne? Also wir geben Workshops und Vorträge und die AG organisiert auch hin und wieder Dinge. Gerade mit der feministischen AG, das ist schon auch immer so ein bisschen so ein Struggle, weil man schon auch merkt, ja, die findet so nebenher statt. Ne? Viele haben so viele andere Sachen, die irgendwie sehr wichtig sind und dann kommt so die feministische Arbeit daneben, dass ja viele dann auch noch die Care-Tätigkeiten in der Familie haben und sowas, kommt es oft so ein bisschen zu kurz, aber.
Da will ich gleich mal einhaken. Viele haben dann etwas anderes, was sie höher priorisieren. Das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema, auch über das Laura und ich hier im Podcast immer wieder reden. Also das Erste, was ja immer gestrichen wird, ist sozusagen die Self-Care. Also wo kümmere ich mich um mich selbst? Dann wird natürlich gestrichen, wo kümmere ich mich um meine Partnerschaft? Und dann offensichtlich auf Platz 3 wird gestrichen, ich kümmere mich dann nicht mehr um mein politisches Engagement. Wäre das so?
Ja, das kann schon sein. Also es sind natürlich Leute, die sind alle politisch, auch teilweise in feministischen Themen dann sehr aktiv. Die sitzen halt schon irgendwo im Rat oder machen Familienpolitik oder sowas. Genau, also ich will da gar nicht sagen, dass immer dann die feministische Politik auf der Strecke bleibt. Aber manchmal bleibt halt so dieses solidarische Bandenbilden so ein bisschen auf der Strecke. Also das hat tatsächlich ja Überschneidungen zu diesem Selfcare-Gedanken, den du gerade hattest, ne? So dieses um sich selbst kümmern und sich vielleicht auch mal irgendwie einfach nett treffen und austauschen und sowas, dass dafür dann vielleicht weniger Zeit bleibt.
Okay, aber es ist ja nicht nur nett. Also versuch mal mich zu überzeugen, die jetzt sozusagen online oder in ihren spezialfeministischen Kreisen weiß, wen sie so trifft, mit wem ich mich wohlfühlen kann und die vielleicht Hemmungen hat, sich in neue Gruppen hinauszubegeben, weil da dann auch schon wieder irgendwelche Dynamiken sind und die sagt, nein, ich bin lieber nur mit meinem Daumen am Smartphone wütend und ich will mich dem gar nicht aussetzen. Wie willst du mich überzeugen, dass ich sage, okay, Banden bilden, Menschen treffen?
Ja, das finde ich tatsächlich auch schwierig, weil ich es auch niemandem irgendwie so vorschreiben will. Ich habe selber auch super lange gebraucht, um mich zu überwinden. Also ich weiß, dass ich irgendwie 2019 die erste Mail geschrieben habe, hier kann ich nicht mal bei euch mitmachen. Und dann war aber Pandemie und ich war auch so heimlich so ein bisschen so, ah ja gut, muss ich nicht diesen Schritt gehen. Ne? Also ich, bei ganz vielen Sachen ist es immer so, dass ich mir das monatelang vornehme oder in dem Fall dann sogar Jahre und dann irgendwie selber so lange brauche, um mich selber zu motivieren zu können. Und da würde ich einfach nur sagen, vielleicht so einer bestehenden Gruppe oder auch einer, die man neu gründet, oder es gibt ja zum Beispiel auch feministische Stammtische und alles Mögliche, einfach vielleicht auch mal eine Chance geben, darauf hoffen, auf dieses gemeinsame Wertegefüge. Weil das ist was mir auch, wo ich wirklich auch gute Erfahrungen gemacht habe, dass ich auch erst dachte, ja, wer weiß, wie ich dann da so, ne, wie die mich finden und vielleicht ist das auch irgendwie unangenehm. Wir sind ja alle patriarchal geprägt, das heißt auch da gibt's natürlich so dieses, dass wenn Frauen reden, das oft als irgendwie länger oder übermäßiger empfunden wird, als wenn Männer reden oder dass Männer dasselbe nochmal wiederholen und sowas. Ich finde aber schon, dass da mittlerweile auch viel an Bildung passiert ist, vielleicht auch durch Podcasts wie euch, sodass da, wo ich mich dann so rumtreibe in den Räumen, viele Leute sowas auch schon mal gehört haben und auch viele Männer auch bei sich selber reflektieren. Also vor kurzem hatten wir auch eine Vorstandssitzung und da war dann auch ein jüngerer Mann, der mit mir zusammen im Vorstand ist und der dann meinte, ja, er muss sich das immer wieder bewusst machen, dass das so ist, dass er all diese patriarchalen Prägungen hat. Wir sollen das ruhig jedes Mal auch immer wieder sagen, immer wenn er irgendwie dann doch wieder irgendwie dazwischen gegrätscht ist. Und das finde ich, ist halt eine Offenheit, wo ich denke, damit kann ich eigentlich gut umgehen. Also die verletzt mich dann auch nicht so, wenn ich weiß, dass es so ist. Ja.
Sag mal, als du 2019 diese Mail geschrieben hast, dann kam halt die Pandemie und so weiter, da hattest du ja wahrscheinlich in dir drin irgendwie so einen Wunsch oder einen Plan oder eine Hoffnung. Was war das denn?
Ich glaube, das war eine Hoffnung. Also wenn ich mir von den drei Sachen was aussuchen muss, weil ich gar nicht so super geplant an die Sache rangegangen bin. Ich habe mich früher bei Greenpeace engagiert und davor war ich, also schon als Schülerin habe ich immer so viel so, ja, weiß ich nicht, so Petitionen und sowas ins Leben gerufen oder mitgemacht oder so. Also ich war so sehr umweltbewegt als Kind. Bin aber auch in so einer Kleinstadt aufgewachsen, wo ich irgendwie gar nicht viel Anschluss an sowas irgendwie gefunden habe. Und als ich nach Aachen gezogen bin, habe ich gedacht, so, jetzt mache ich endlich bei Greenpeace mit und sowas. Und das heißt, ich hatte natürlich schon so ein bisschen Aktivismus-Vergangenheit so und habe mich dann auch ganz klassisch als die Kinder, also ich habe zwei Teenager-Kinder und einen schon großen Sohn, als die in so einem Alter waren, dass ich dann so dachte, okay, jetzt könnte ich mir mal wieder Zeit freischaufeln. Ich finde es total schwierig im Moment, so weil die Sachen alle so groß sind, ja, also Klimawandel, Antifeminismus, das ist alles sehr global und total vernetzt und prasselt so auf einen ein und ist auch sehr sichtbar so für uns, die wir ja auch uns im Internet informieren und sowas. Und ich hatte den Wunsch, da einfach in so eine ganz kleine Wirkmächtigkeit zurückzukriegen, also so eine ganz kleine so Self-Agency, so, ne? Also so eine. Ich habe das vor kurzem mal bei Jagoda Marinic in einem Podcast gehört, die sagte Lösungslust, das steht glaube ich auch in ihrem neuen Buch, so eine Lösungslust, die kann sich aber ja leider nicht auf die ganz großen Probleme beziehen, sondern die muss halt so klein anfangen. Und da habe ich einfach gedacht, okay, wir sind eine sehr grüne Stadt, wir haben eine grüne Oberbürgermeisterin, die sich auch feministische Politik auf die Lokalpolitikfahnen geschrieben hat. Und dann habe ich gedacht, da kann ich eigentlich anfangen, weil da ist ja schon ganz viel.
Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, heute reden wir über die Bundestagswahl.
Stimmt.
An der kommen wir ja leider jetzt dann doch nicht vorbei. Und ich möchte nochmal das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, dass du nämlich auch Kinder hast und zwar auch in einem fast schon wahlfähigen Alter oder vielleicht ist sogar ein Kind schon wahlberechtigt?
Ja, also eins ist definitiv wahlberechtigt, das ist mein großer Sohn, der ist 25. Mhm. Und dann habe ich eine Tochter, die wäre eigentlich im September wahlberechtigt gewesen, die durfte zur Europawahl schon wählen, weil es da ab 16 war, aber jetzt im Februar darf sie leider noch nicht wählen.
Das bringt mich nämlich zu einer Frage. Diese Wahl, diese Bundestagswahl, diese vorgezogene, das ist ja so besonders aufgeladen mit jetzt geht's um alles. Also es geht nicht nur um die Wurst, sondern es geht so wirklich um alles und das ist ja so richtig fatalistisch, so dass wir das Gefühl nicht loskriegen, wenn ich jetzt falsch mich entscheide, dann wird die Demokratie so schnell abgeschafft. Mein 17-jähriger Sohn, der die Wahlberechtigung jetzt für diese Bundestagswahl genau verpasst, hat mich unlängst gebeten, ich solle doch bitte nicht sagen, die Demokratie wird, wenn es blöd läuft, im März abgeschafft worden sein, weil es ist seine Zukunft, von der ich da spreche und das erträgt er irgendwie nicht. Mhm. Wie gehst du denn damit um, mit diesem Fatalismus, der ja natürlich bestimmt auch in deinem netten feministischen Büro in Aachen zu spüren ist?
Ich habe im Moment den Eindruck, wir versuchen uns alle noch auf so einem, wir können das irgendwie schaffen und drehen und ne, können irgendwie was Gutes dabei irgendwie rausholen. Hoch uns halten, wohingegen ich eigentlich überall sonst immer nur höre, na, der Merz ist eh der nächste Kanzler. Und ich will jetzt hier natürlich auch keine Wahlempfehlung aussprechen, aber ich finde, unter feministischen Standpunkten können wir uns jetzt, natürlich bei der CDU können wir jetzt irgendwie geteilter Meinung sein, aber ich glaube, Merz ist feministisch nur auf eine Weise zu beurteilen. Also ich weiß nicht, ob euch das recht ist, aber es gibt ja auch die Initiative Frauen gegen Merz und so. Aus feministischer Perspektive wäre Merz wirklich eine Katastrophe. Also ist es auch für mich. Es macht mir auch Angst. Also es macht mir auch Angst, wie sehr er den rechten Talking Points, die auch international verfangen, hinterherläuft und so. Ja, das macht mir große Angst und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, weshalb ich jetzt noch immer so denke, komm, jetzt noch 4 Wochen und du gibst alles und natürlich in dem Wissen, wie die Umfragen aussehen. Also ich mache mir da irgendwie auch gar nichts vor oder so. Ja, aber ich habe irgendwie auch den Eindruck, wir können es halt jetzt auch nicht aufgeben. Also wir müssen jetzt einfach auch Leuten sagen, kommt, wenn euch folgende Themen wichtig sind, dann ne, schaut euch das alles mal kritisch an und dann entscheidet das vielleicht einfach mal anders, als ihr das sonst entscheidet. Weil es halt auch um mehr geht, ne? Weil Trump jetzt aus den ganzen Klimamaßnahmen aussteigt, aus der Weltgesundheitsorganisation aussteigt, die Geflüchteten an der Grenze abweist und all sowas. Das steht ja in einem Zusammenhang. Und ich finde, das ist halt sehr bedrohlich, so im ganzen globalen Kontext.
Einen Gedanken hattest du gerade gesagt, ich wollte ihn gleich aufschreiben, dieses jetzt dürfen wir aber trotzdem nicht aufgeben. Und es geht ja eben nicht nur um diese Wahl, sondern es geht halt auch darum, um weiterzuleben, ein besseres Leben zu ermöglichen für alle Beteiligten auf dieser Welt. Und deswegen können wir halt dann doch nicht den Kopf in den Sand stoßen. Außerdem, das frage ich dich ja, Laura, weil du mit mir darüber schon geredet hast, kann man eine Demokratie wirklich so schnell abschaffen? Da hast du gesagt, naja, Merz wird es nicht schaffen.
Also er wird es auch nicht vorhaben, die Demokratie komplett abzuschaffen. Aber viele Parteien lassen sich sozusagen von ganz rechts außen die Themen mitbestimmen oder vor sich herjagen. Und das ist ja ein Dilemma, das sehen wir auch in anderen europäischen Ländern. Und ich denke, dass wir schon davon die Auswirkungen sehen. Ich sehe jetzt nicht akut die Demokratie bedroht. Deswegen denke ich auch, also nach der Wahl geht's weiter.
Hm.
diese Nachricht über diese schreckliche Geschichte in Aschaffenburg, die ja jetzt gerade passiert ist, die ist natürlich Treibstoff für die Motoren derjenigen, die eine ganz andere Art des Zusammenlebens in Deutschland haben wollen. Und nicht nur in Deutschland. Das stimmt natürlich. Und das ist auch, wenn man so eine Nachricht liest, das ist mir so gegangen, fand ich den Inhalt natürlich erstmal furchtbar, alles furchtbar, furchtbar. Also ringe ja jetzt noch mit Worten, dabei habe ich es jetzt irgendwie schon 24 Stunden im Kopf gehabt. Und gleichzeitig war mir klar, was das auslösen wird. Und ich bin aber auch selber ratlos. Also weil offensichtlich sind ja Dinge hier auch ungelöst oder funktionieren nicht so, wie wir sie gerne hätten in unserem Miteinander. Das sieht man natürlich auch daran, dass so etwas passieren konnte.
Und ich glaube, das Miteinander ist ja eigentlich so die allerunterste Ebene, die wir haben. Und deswegen ist das, glaube ich, auch die allerunterste, also da können wir auch als allerunterste Ebene quasi politisch tätig werden, ne? Also letztendlich ist da ja auch die Frage, da wird ja auch schnell gesagt, dass es sich halt auch um eine psychische Störung oder sowas handelt. Da können wir natürlich auch direkt Fragen stellen, warum wird so jemand dann damit alleine gelassen, ne, wenn das alles schon vorher bekannt ist und so. Ich will es auch gar nicht zu sehr auf diesen Einzelfall eingehen, aber ich glaube, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir tatsächlich in unserem unmittelbaren Umfeld irgendwie verändern müssen, verändern wollen. Dann ist immer die Frage, wofür ist Geld da und so. Ne? Ich meine, das ist ja immer so ein Hin- und Her-Gezerre. Aber ich glaube, das ist halt auch ein guter Grund so für die Lokalpolitik. Also ich glaube, dass mir das Wichtigste auch gar nicht unbedingt ist, für wen geben die Leute konkret ihre Stimme ab, sondern ich hoffe immer so ein bisschen, dass wenn man aktiv ist und Leuten zeigt, dass es irgendwie auch Spaß machen kann und auch ja so ein bisschen Selbstwirksamkeit bringt, dass Leute sich eigentlich ja danach sehnen und dann vielleicht sagen, ja Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee, ich mache das jetzt auch mal. Ne? Natürlich kostet das Zeit und natürlich muss man auch irgendwie lernen, Nein zu sagen, weil sonst sagt man immer weiter nur ein Ja und ist dann nachher total ausgebrannt oder so. Ich glaube, wichtiger als irgendwie so WählerInnen zu mobilisieren, ist eigentlich halt Leute zu mobilisieren, die bereit sind, für was einzutreten. Ne? Das muss gar nicht unbedingt in der Partei sein. Das kann ja auch ja in ganz vielen zivilgesellschaftlichen Kontexten. Das kann auch sowas wie Nachbarschaftshilfe oder dem Opi im Altenheim was vorlesen oder so. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Oder halt in der Geflüchtetenhilfe irgendwie tatsächlich auch aktiv zu werden und da konkret dann auch Maßnahmen mitgestalten zu können und sowas. Und ich glaube, dass das sich übertragen würde, wenn wir halt ganz viel auch zivilgesellschaftliche Initiativen und Engagements und sowas machen würden. Man kann Zeit investieren oder Geld investieren. Am besten ist, man investiert beides. Aber ich glaube, dass das eine das andere so ein bisschen teilweise ausgleichen kann. Das heißt, wenn wir sehen, es gibt einfach irgendwie auch zu wenig Geld, um Dinge zu fördern und sowas, dann sind wir teilweise auch einfach selber gefragt, dass wir da halt auch für eintreten. Das soll gar nicht heißen, dass wir jetzt unendlich kostenlose Sorgearbeit in allen möglichen Kontexten übernehmen. In dem Buch von Theresa Bücker, die hattet ihr ja auch mal in einer Veranstaltung zu Gast, wo ich total gerne online übrigens dabei war, in dem Alle-Zeit-Buch, da geht es ja auch um diese feministische Zeitaufteilung, wenn man jetzt wirklich den Tag so aufteilen würde, dass man halt 4 Stunden Engagement am Tag verteilen könnte. Da denke ich auch oft 1 Stunde. Ne? Wenn wir das irgendwie machen würden, freudvoll, dann sähe unsere Welt auch, glaube ich, ein bisschen anders aus.
Da hast du total recht. Und weißt du, was man nämlich auch in diesem, ich nenne es jetzt mal, in diesem Engagement-Zeitraum im Alltagsleben wieder erlernen könnte? Das wäre tatsächlich auch, sich mit jemandem zu streiten oder auseinanderzusetzen. Und man ist nicht einer Meinung, aber das heißt nicht, dass man sich gleich umbringen muss oder sich cancelt oder sich zu einer Persona non grata macht, sondern dass man es auch erträgt, mal nicht einer Meinung zu sein.
Ja, total.
Ich habe ganz oft das Gefühl, dass das vollkommen verloren gegangen ist und dass ich mich deswegen ja so manchmal richtig freue, wenn ich, also im familiären Kontext streitet man ja dann doch mit Partner oder Kinder oder Geschwistern oder sonst irgendwie sowas oder, also das ist ja irgendwie noch so ein vertrautes Terrain, aber halt außerhalb so wirklich sachbezogenes Streiten oder Diskutieren zu einem Thema und dann aber trotzdem miteinander zu bleiben. Und das, finde ich, ist doch etwas, was in diesen, jetzt nennen wir mal aktivistischen Gruppierungen oder auch im politischen Engagement durchaus möglich ist. Wenn man halt einfach sagt, nee, so geht es nicht, das müssen wir anders machen. Aber warum? Ja, weil das und das und das und das.
Total, ja, das sehe ich auch so. Und das ist auch tatsächlich was ich sehr stark dann erfahren habe in den letzten Jahren, dass ich so den Eindruck hatte, wir können zusammensitzen und jeder hat eine eigene Meinung oder eine andere Meinung auch und wir können die von der anderen Person vielleicht auch gar nicht so toll finden, ne? Aber wenn das ein Gespräch ist, in dem so ein Respekt für die jeweilige andere Position irgendwie da ist, dann finde ich, ist das auch gar nicht so aufreibend, wie das oft zum Beispiel online halt ist oder in so Diskursen, die so sehr stark polarisierend sind. Weil ich will natürlich auch nicht mit AfD-Mitgliedern an einem Tisch sitzen und dann sage ich nachher so, ja, du hast deine Meinung, ich habe meine, sind beide gleich wertvoll. Also das natürlich nicht. Wie gesagt, da ist dieser Wertekontext, in dem sich das befindet, glaube ich, einfach sehr ausschlaggebend. Dass wenn ich weiß, grundsätzlich haben wir alle ein ähnliches Menschenbild, ne, wir haben dasselbe, ein ähnliches Ziel, dann kann ich das auch total akzeptieren, dass wir nicht einer Meinung sind und dann herrscht ja trotzdem irgendwie so eine Art Respekt füreinander, also auch für die eigenen Erfahrungen und sowas vor.
Um in den Gedanken der italienischen Philosophinnen zu bleiben, ist, wir verleihen einander Autorität.
Ja.
Dass wir es auch ertragen, eine andere Meinung zu akzeptieren, anzuhören, vielleicht auch mal stehen zu lassen.
Mhm.
Ich würde jetzt gerne eure feministische Intelligenz hier nutzen und euch fragen, habt ihr Lust auf ein kurzes Brainstorming von aktivistischen Tipps, aktivistischen Aktionen, die wir vielleicht uns für dieses Frühjahr vornehmen könnten, um feministische Themen weiterhin auf der Agenda zu halten, damit sie nicht Richtung Gedöns rutschen und immer unwichtiger werden in den Katastrophen dieser Welt.
Bewahren wir feministische Themen vorm Gender-Gaga-Stempel?
Genau. Habt ihr Ideen?
Also ich hatte gleich nach der Kandidatur Antrittsrede der Kandidatin der Alternative für Deutschland das starke Bedürfnis, Solidarität zu zeigen mit all denjenigen, die vielleicht ihren Job verlieren könnten. Also die hat ja sehr deutlich gesagt, Professorinnen sollen alle entlassen werden. Und dann habe ich die, die ich kenne, angeschrieben und meine Solidarität bekundet. Und das, finde ich, kann man sehr relativ niederschwellig, dass Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, ob das jetzt Gleichstellungsbeauftragte sind oder in irgendeinem Gender-Zusammenhang Hochschullehrende sind oder sowas gibt's ja an Schulen auch, sowas gibt's ja in Kitas sogar zum Teil, dass man denen eine Form von Solidarität zeigt.
Ja, das habe ich auch noch gemacht übrigens. Ich war noch in der Orga von mehreren so Anti-AfD- und Anti-Nazi-Demos dabei. Das dann nicht als Grüne, aber ich bin schon über den Kontext da irgendwie reingekommen. Und da fand ich es auch ganz wichtig, dass wir da nochmal in diesem Kontext auch deutlich gemacht haben, dass es immer auch Antifeminismus ist, worum es geht, ne? Also worum es den Rechten geht. Was mir persönlich auch wichtig war, wo ich auch merkte, darüber erreicht man Leute auch nochmal, weil ja viele auch einfach ja sehr entschlossen auf die Straße gehen oder zur Kundgebung gehen und sowas. Und dann kann man da vielleicht auch einfach wirklich nochmal Leute erreichen, die davon vielleicht noch nicht so viel gehört haben, ne? Dass die Rechten halt auch darauf bedacht sind, dass wir alle bald wieder barfuß in der Küche stehen und sowas. Sag du mal, Laura, so.
Ich glaube, ich hätte total Lust auf irgendwas, was auch so Wahrnehmungsgewohnheiten provoziert oder sowas Verlangsamendes in die Öffentlichkeit bringt, wie ein Strick-In oder sowas.
Oh ja, sowas ist.
Dass sich Leute handarbeitend einfach auf öffentliche Plätze setzen und ganz viel Raum einnehmen und ganz viel Sichtbarkeit einfach durch die Masse generieren, aber halt sowas total Konträres machen, wie halt sowas Langsames wie Stricken, um dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Hätte ich mehr Lust drauf, als an einem Stand zu stehen und jemandem einen Flyer in die Hand zu drücken. Aber natürlich ist die Frage, Feminismus und Stricken, und das hat vielleicht in den 80ern mal funktioniert, heute löst es vielleicht andere Assoziationen aus, ich weiß es nicht. Aber andererseits finde ich halt so eine langsame Handarbeit, die Mühe braucht, die Zeit braucht, die passt gut, auch zum Beispiel, um über Care-Arbeit zu reden.
Also das Urban Knitting ist ja in dem Stadtviertel, in dem ich in München wohne, in Obergiesing, da gibt's einige umhäkelte Laternenpfosten und Verkehrsschilder, und das ist ja genau das, was das zeigt. Das fand ich ganz toll, und da gibt's ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, selbst wenn man jetzt handwerklich eher so mittelmäßig viel Erfahrung hat, da relativ schnell was zu machen. Man kann ja auch einfach bunte Bänder drumherum wickeln, dann ist das ja auch schon sichtbar. Und Sichtbarkeit finde ich sowieso auch was Tolles. Mir fällt noch ein, weil es ja doch auch wichtig ist, gerade um zu verhindern, barfuß in der Küche, dass das das Einzige ist, was man mit Frauen assoziiert, wie wichtig es ist, die Geschichten von Frauen sichtbar zu machen, die nicht nur barfuß in der Küche stehen. Mhm. Also die alten Geschichten wie die neuen Geschichten. Also alte Geschichten kann man ja zum Beispiel bei dem Insta-Kanal Frauengeschichte, der wird vom BR betrieben, da kann man ja jeden Tag so ungefähr eine neue Geschichte nachlesen, was es dann da alles für tolle Frauen gibt, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Aber es gibt ja vielleicht auch tolle Frauen in der Nachbarschaft, im Freundinnenkreis, auf die man auch hinweisen kann. Also lasst uns über Frauen reden. Ständig. Immer wieder. Nicht müde werden.
Meine Freundin Laura betreibt einen Podcast. Wir haben Judith zu Gast. Sie schreibt Fantastikbücher und engagiert sich politisch.
Schön. Das stimmt. Ja, ich finde so ja Dinge, die so im öffentlichen Raum stattfinden, auch ganz toll. Also da überlege ich auch, also mir fällt jetzt gerade nichts Knackiges ein, aber ich finde das mit dem Strick innen auch ganz schön. Also so, ich denke da natürlich auch immer schnell, da ich ja schreibe, auch ans Thema Schreiben. Also auch, dass wir da nicht vergessen, ich finde, das Schreiben entpolitisiert sich im Moment so ein bisschen. Ne? Es gibt im Moment so einen großen Wunsch nach so cozy und romantischen Sachen und sowas, dass wir darüber halt oder auch darin die feministischen Themen nicht vergessen und dass wir auch weiter, wie du gerade sagtest, Barbara, ja, so die Geschichten auch von Frauen lesen. Also, dass wir auch in sowas Kleinem wie, welches Buch lese ich heute, mitdenken, dass wir nicht immer nur Männer lesen, nicht immer nur Bestseller lesen, und auch da unser Verhalten. Das kann man auch mit in den Bus nehmen, dann hat man auch schon wieder was Öffentliches gemacht, indem man zeigt, welche Frau man gerade liest, welche Frau man vielleicht wiederentdeckt, die lange vergessen war oder so. Da gibt's ja jetzt auch sehr schöne neue Buchreihen und sowas, wo die nochmal ans Tageslicht geholt werden. Das finde ich auch toll.
Also falls du mal von der Schule irgendwie für einen Schreibworkshop engagiert wirst, könntest du ja die Schülerinnen und Schüler irgendwie Aachener Frauenbiografien recherchieren und schreiben lassen. Und dann
wunderbar.
Sammelt ihr das.
Ja. Ja, das ist eine tolle Idee. Werde ich vielleicht umsetzen.
Yay!
Vorsatz für 2025.
Sehr schön. Das würde ich auf jeden Fall sehr gerne dann lesen. Und vielen Dank für eure Ideen und vielen Dank für deine Begeisterung. Ich habe mich ein bisschen anstecken lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich mal zu einem Stammtisch gehe oder so, aber du hast total recht, mal wieder rausgehen und sich dem aussetzen, mal wieder Leute in echt treffen, wo man vorher noch nicht weiß, wie die so sind.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war sehr nett.
Dankeschön. Und für alle, nicht vergessen, am 23. Februar auf jeden Fall rausgehen und in die Wahlkabine gehen, wenn ihr nicht Briefwahl beantragt habt im Vorfeld. Ganz wichtig. Und wir geben ja hier keine Wahlempfehlung. Naja, so ein bisschen könnt ihr euch ja doch denken, was wir vielleicht empfehlen würden. Aber eine Sache gebe ich euch noch mit. Bitte wählt demokratisch.
Ja, absolut. Da schließe ich mich an.
Unterstützung des Vereins Frauenstudien München. Das geht ganz leicht. Gebt uns euer Geld, eure Zeit, eure Ideen. Wie das alles möglich ist, erfahrt ihr auf der Website frauenstudien-münchen.de.
Wir wollen von euch wissen, wie euch der Podcast gefällt. Und wenn ihr Kritik habt und sie so begeistert vortragt wie Judith, dann laden wir euch vielleicht sogar in den Podcast ein. Post immer gerne an podcast@frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns.
Und jetzt freuen wir uns besonders auf Judiths Buchtipp. Was hast du uns mitgebracht?
Das passt total gut, ohne dass ich es geplant habe, zu dem letzten Thema, was wir gerade hatten, nämlich verborgene Geschichten von Frauen. Ich habe das Buch mitgebracht von Emma Southern, Eine Geschichte des Römischen Reichs in 21 Frauen.
Yay!
Dieses ans Römische Reich denken ist ja so ein bisschen auch durch den US-Kontext, hat das so ein Geschmäckle so von so Male White Supremacy-Gedanken. Und ich finde, dass Emma Southern hat auch eine Biografie von Agrippina geschrieben, die auch ganz wunderbar ist. Und sie beweist, dass auch FeministInnen ans Römische Reich denken können, dass es da durchaus Gründe gibt. Nicht, weil das Römische Reich so feministisch war, sondern weil eine Geschichte einfach unvollständig ist, wenn man nur über maximal 50% der Bevölkerung redet. Da reden wir ja noch über viel weniger, weil ja auch unfreie und versklavte Menschen gar nicht mitgedacht wurden und so. Wir reden da ja wirklich, wenn wir über die Antike reden, über einen extrem kleinen Kreis, ne, Oligarchen, apropos, das ist alles wieder aktuell, so Oligarchen, die das Geschick dieses Weltreichs bestimmt haben, und sie zeigt in ihrem Ausflug durch die komplette römische Antike von der Gründung Roms und den Sabinerinnen bis halt zum sprichwörtlichen Untergang des Römischen Reiches zeigt sie, dass Frauenleben, Frauenrealitäten immer ganz relevant waren. Und während sie natürlich vor allen Dingen Frauen aufgreift, die einen Namen haben, ne, also die man tatsächlich historisch nachvollziehen kann, unternimmt sie auch immer wieder so Exkurse in so unsichtbare Frauenleben und wie das auch das Römische Reich immer auch gegen den Willen der Leute, die im Römischen Reich schon Geschichte aufgeschrieben haben, das so geprägt hat. Also dass einfach eine Geschichte unvollständig ist, wenn man nicht mitdenkt, dass halt ungefähr die Hälfte, ne? Also klar, auch genderqueere Menschen und so, zähle ich da mal mit dazu, einfach an Frauenleben in diesem dieser Realität auch in diese Wirklichkeit mitprägt. Und das, finde ich, macht sie ganz hervorragend. Das, was man auch immer wieder sieht, es ist ein krasses Patriarchat, es ist eine krasse Oligarchie, eine Herrschaft der reichsten und mächtigsten Männer. Aber ohne Frauenleben einfach nicht denkbar.
Kannst du da mal ein, zwei Namen sagen, die wir vielleicht schon mal gehört haben könnten, oder sind das doch ganz unbekannte Figuren?
Nein, ich denke, also Lucretia natürlich, von der habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist so einer der Gründungsmythen überhaupt von Rom, die ja leider, also der Gründungsmythos ist eher dark. Ist nämlich von einem Verwandten des letzten römischen Königs Tarquinius Superbus vergewaltigt worden und hat sich danach das Leben genommen. Und das ist halt so ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für diesen ganzen römischen Blick auf weibliche Tugend und Gewalt gegen Frauen. Ne? So dieses, wenn du dann vergewaltigt worden bist, dann nimmst du dir aber wenigstens das Leben, so nach dem Motto. Ne? Also darauf baut sie auch ganz viel auf. Das klingt jetzt erstmal super deprimierend, aber sie macht das mit so einem enormen, also A, Einfühlungsvermögen, auch Mitgefühl für vergangene Frauenleben und dabei aber auch so einem richtig unwiderstehlichen Witz. Also ich finde sie einfach auch furchtbar witzig. Genau, Lucretia wäre eine, dann hat sie zwei keltische Frauen aus Großbritannien oder aus damals Britannien, Boudica natürlich. Und die waren im Prinzip so zwei Gegenpole, so die mit Rom verbündete Frau und die Frau, die sich gegen Rom gestellt hat. Und auch da zeichnet sie total interessant so ja deren Einfluss nach und was das auch mit Rom gemacht hat. Eine Frau, sowohl als Verbündete als auch als Gegenspielerin, so, weil Frauen gehören da ja eigentlich gar nicht hin in diese Positionen und sowas. Genau, dann jede Menge Julias. Unter anderem eine Julia, die gar nicht in Schriften oder so überliefert ist. Das finde ich auch eine super spannende Geschichte, die man nur kennt durch die Ruinen von Pompeji und durch so eine Hausinschrift, wo ihr halt ein ganzer Häuserblock, im Prinzip so ein Wellnesshotel gehörte. Das fand ich auch, war eine enorm spannende Geschichte. Habe ich danach auch nochmal so Bilder aus Pompeji nachgeschaut und mir angeguckt, wie sie so gelebt hat und wie das rekonstruiert ist heute und so.
Fantastisch. Ich habe es gerade, während du erzählt hast, schon auf meine Leseliste gestellt. Ja, ich bin ganz hin und weg. Sag nochmal den Titel.
Eine Geschichte des Römischen Reichs in 21 Frauen.
Es freut mich total, weil ich die Geschichte des Römischen Reichs nämlich nur mit ich, Claudius, Kaiser und Gott kenne. Und da kommen Frauen eigentlich überhaupt nicht vor. Insofern fantastisch. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Der wird ja dann selbst das Lateinunterricht betreuen. Nochmal ein richtiges Vergnügen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne.